Herzlichen Dank für das Anspiel. Mit dem sind wir schon mitten im Thema, auch vom heutigen Morgen, zum dritten Mal, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen. Glaube beginnt zu Hause. Und wir haben es gemerkt aus dem Anspiel, was vor allem wir Eltern brauchen, aber auch Grosseltern und Bezugspersonen, die auch dazugehören zur Familie. Das ist viel Ermutigung, aber auch Wegweisung. Und ich hoffe zu Gott und bete zu Gott, dass das heute Morgen geschehen kann, auch jetzt in der Predigt, Ermutigung. Das Unterthema von heute Morgen lautet ja, das erste hat ja gelautet, die Erneuerung des Hauses. Denn bei der zweiten Folge haben wir uns damit beschäftigt, mit der Erneuerung der Familie. Und jetzt heute Morgen mit der Erneuerung des Kindes. Und da möchte ich die simple, einfache Frage an Anfang stellen, Erneuerung vom Kind, braucht es das überhaupt? Wenn wir doch so kleine Kinder sehen, wir haben sie vorher da vorne gesehen, Kinder, die sind so süß und so lieb. Und wenn sie grösser werden, sind sie nicht mehr süß, sondern schön und hübsch. Brauchen die überhaupt Erneuerung? Welches ist das erste Wort, das gewöhnlich Kinder zuerst können? Also man staunt ja manchmal, sie liegen noch auf dem Wickeltisch und heben schon das Viertel auf. Aus Rebellion. Man staunt da immer wieder. Und die Bibel ist da ganz nüchtern in dieser Frage. Die Bibel sagt es schon im ersten Buch, im Kapitel 8, heisst es ganz nüchtern, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Auch wenn unsere Kinder manchmal so lieb drinschauen und so hübsch sind, das stimmt. Aber die Bibel sagt, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Und das ist der Grund, warum unsere Kinder Erneuerung brauchen. Ich möchte nochmal anknüpfen, was der Rudi Kröker letzten Sonntag bei der Einsegnung von der Michelle erwähnt hat. Er hat gesagt, das Allerwichtigste in der Entwicklung von unseren Kindern ist nicht, dass sie mal eine gute Ausbildung machen. Das ist nicht zu verachten. Dass sie ein angenehmes Leben führen können, sondern das Allerwichtigste in der Entwicklung von unseren Kindern ist, dass Jesus als Erlöser ganz persönlich kennenlernt. Dass sie ihm begegnet. Dass sie geistliche Erneuerung von ihm erfahren. Dass sie das erleben, wo Jesus sagt im Missionsbefehl in Bezug auf alle Völker, und da sind auch unsere Kinder eingeschlossen, dass sie nämlich zu Jüngern von dem Jesus werden. Wegen euch noch erinnern, mir ist da eingefahren letzten Sonntag, als der Rudi brachte. Der hat gesagt, unter anderem, unsere Kinder, wenn sie Gymnasiasten sind, können die besten Matura-Prüfungen gemacht haben, aber trotzdem ohne Gott die Ewigkeit verbringen. Denn nämlich, wenn die geistliche Erneuerung nicht passiert ist. Auf der anderen Seite können unsere Kinder bei allen Prüfungen durchfallen. Wünschen wir ja niemandem. Aber sie können trotzdem die Ewigkeit mit Gott verbringen. Denn nämlich, wenn sie die geistliche Erneuerung erlebt haben. Und so stehen wir vor dieser Frage, was können wir denn als Eltern tun? Auch als Grosseltern, als Tanten, als Onkel. Als Götti und Gott, da sind wir alle eingeschlossen, dass die allerwichtigste Erneuerung bei unseren Kindern passiert, dass Jesus als Erlöser erfahren kann, dass er die bestimmende Mitte von ihrem Leben wird. Die Antwort, was wir tun können, in der Bibel ist ganz ernüchternd. Die Bibel sagt uns nämlich, dass wir letztendlich das nicht bewirken können. Dass das nicht in unserer Hand liegt. Mit anderen Worten, auch die besten christlichen Erziehungskünste sind keine Garantie, dass diese geistliche Erneuerung wirklich auch passiert. Das ist sehr ernüchternd. Und das ist etwas, was mich immer wieder als Vater auch beschäftigt hat. Man fühlt sich irgendwie so wie hilflos, ohnmächtig. Aber das wird uns in der Bibel gezeigt. Ich zeige euch eine Stelle, wo das ganz krass auch zum Ausdruck kommt. Im Jesaja 1, im zweiten Vers. Sei Gott höchstpersönlich, hört ihr Himmel, Erde merke auf, denn der Herr spricht. Also es gilt gut aufzupassen, was Gott sagt, wenn er uns so einlädt, zuzuhören. Und dann sagt Gott weiter, ich, Gott, habe Kinder großgezogen und hochgebracht. Er meint ja da damit das Volk Israel. Ich habe Kinder erzogen und hochgebracht. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn Gott Kinder erzieht, dann ist das immer perfekt. Dann macht Gott nie einen Fehler. Im Gegensatz zu uns. Und man manchmal sagt, oh weh, wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir vielleicht hier eine andere Entscheidung gefällt. Ich mag mich an meine Eltern erinnern, die haben das manchmal gesagt, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir in diesem Bereich eine andere Entscheidung gefällt. Und uns geht es ja gleich. Wird uns bewusst, dass wir manchmal als Eltern auch daneben liegen. Gott liegt nie daneben. Wenn Gott sagt, ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, dann ist das absolut perfekt. Und jetzt heißt es weiter, und sie sind prächtig geraten. Eben nicht. Ich sage euch, was Gott sagt. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht und sie sind von mir abgefallen. Das heisst, die perfekteste Erziehung hat letztendlich ein Misserfolg gelandet. Ja, warum denn das? Ganz einfach aus dem Grund. Ob die geistliche Erneuerung passiert bei unseren Kindern, das müssen sie letztendlich selber entscheiden. Das liegt letztendlich auch in ihrer Verantwortung. Also wir haben gesehen, wenn es Gott nicht schafft, auch wir Eltern können die notwendige geistliche Bewirkung letztendlich nicht bewirken. Ja, was können wir denn tun? Was wir können tun, und um das soll es heute Morgen gehen, wir können, ich möchte es mal so formulieren, den Herzensboden von unseren Kindern. Das können wir tun, das ist unsere Verantwortung. Der Herzensboden von unseren Kindern so beackern, so pflegen, dass der Samen vom Evangelium entweder besser oder schlechter aufgehen kann. Das können wir. Oder wirtschaftlich ausdrücken, wir können die Rahmenbedingungen schaffen, dass der Samen vom Evangelium, dass Jesus das Werk von der Erneuerung besser kann tun kann bei unseren Kindern. Und wie das geschehen kann, dazu soll uns ein Text jetzt ermutigen, der auch da vorne steht. Ich lese ein paar Verse jetzt aus dem 2. Timotheus, Kapitel 1, ab Vers 3. Wo der Paulus dem Timotheus schreibt und sagt, Vers 3, jedes Mal, wenn ich bete bei Tag und bei Nacht, denke ich an dich. Und dann sagt er weiter im Vers 5, voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und auch in deiner Mutter Eunike wohnte. Und auch in dir. Davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn. Sei vielmehr auch bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft dazu geben. In diesem Text spüren wir, und ich zeige noch mal einen von diesen Versen, da spüren wir so richtig raus, zwischen dem Glauben von Timotheus und dem Glauben von seiner Mutter und Großmutter, da besteht ein direkter Zusammenhang. Wir haben es gelesen. Es ist derselbe Glaube, der vorher schon gewohnt hat in deiner Großmutter und in deiner Mutter. Timotheus ist ja, heute würde man sagen, in einer Mischehe aufgewachsen, jüdisch-griechische Mischehe. Mutter und Großmutter sind gläubig geworden, der Vater, so viel man weiß, ist heid geblieben. Also in dem älteren Haus von Timotheus nicht ganz nur eine einfache Situation. Und trotzdem, die beiden Frauen, zum Teil bewusst, sicher zum Teil auch unbewusst, haben den Herzensboden von Timotheus beackert, haben den Herzensboden von Timotheus vorbereitet. Und ich habe mich gefragt, was haben sie denn so Spezielles gemacht? Das ist die Mutter von Timotheus jeden zweiten Tag mit einer grossen Tasche christlichen Traktat zum Bahnhof gegangen. Und sie haben die Traktat verteilt. Wir wissen es nicht, ich denke es weniger. Aber was hat sie gemacht, die Mutter? Und auch die Grossmutter. Ich möchte es mal so sagen, sie hat ihre persönliche Verbundenheit mit Jesus einfach ausgelebt. Ganz natürlich. Wir haben es hier gelesen. Von deinem Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Im Griechischen heißt es vom ungefärbten Glauben wörtlich. Das heisst, in die Verbindung zu Jesus hat Mutter und auch Grossmutter nichts eingefärbt, noch ein bisschen Familienstolz oder noch ein bisschen Prestige-Denken. Dass man vielleicht vor dem Paulus und vor gewissen Leuten in der Gemeinde noch ein bisschen besser dasteht. Ungefärbt. Und etwas ist mir in die Augen gesprungen in diesem Vers. Der Glaube, die persönliche, vertrauensvolle Beziehung zu Jesus, die hat gewohnt bei der Grossmutter und bei der Mutter. Gewohnt. Da denken wir an ein Haus mit verschiedenen Zimmern. Das heisst, der Glaube ist nicht eingesperrt worden in ein spezielles Zimmer, wo man nur in speziellen Momenten hineingeht oder nur am Sonntag hineingeht. Sondern der Glaube, der ganz natürliche Vertrauensverhältnis zu Jesus, hat den ganzen Alltag von diesen Frauen durchdrängt, umfasst. Kann man nicht anders vorstellen, als da Inike, der Timotheus, immer wieder Anteil genommen hat an dem, was sie selber mit Jesus erlebt hat. Stellen wir das so einfach vor, vielleicht am Mittagessen hat sicher da Inike wieder mal gesagt, du Timotheus, heute habe ich wieder eine Gebetserhörung erlebt. Ich musste posten und wusste, das Produkt, das ich will, das hat es in unserem Laden. Selten ist es da, weil die Römer da nicht guten Nachschub liefert. Ich habe gebetet. Und stell dir vor, ich habe das letzte Produkt auf dem Gestell ist noch da gewesen, als ich in den Laden reingekommen bin. So stelle ich mir das vor. Immer wieder. Und in gleicher Weise hat der Timotheus auch bei der Grossmutter die herzhafte Liebe zu Jesus abgespürt. Und so ist der Herzensboden vom Timotheus vorbereitet worden, dass auch er hat die geistliche Erneuerung von Jesus geschehen. Ich sage es nochmal, wir Eltern können die geistliche Erneuerung letztendlich bei unseren Kindern nicht bewirken. Aber was wir tun können, wir können den Herzensboden vorbereiten, wir können ihn pflegen, wir können ihn beackern, dass der Samen vom Evangelium besser aufgeht. Und ich möchte hier dazu ein paar Anstöße geben, die man in diesem Text findet. Nur ich glaube, was sich auch all diesen Jahrhunderten in der christlichen Praxis bewertet. Wie können wir den Herzensboden vorbereiten und beackern? Ich ein paar Sachen erwähnen, es gibt natürlich vieles mehr, aber als erstes, indem wir den Kindern die Annahme brutto von Jesus weitergeben. Die Annahme brutto, die wir selber jeden Tag davon als Eltern erleben. Annahme brutto. So wie wir es hier lesen im Text. Gott hat dir nicht gegeben den Geist der Ängstlichkeit, sondern der Geist der Liebe. Und die Annahme brutto, die erleben wir ja sonst unter den Menschen kaum. Statistiken zeigen, dass 10% von allen Menschen, die uns begegnen, uns einfach nicht mögen. Haben das sicher auch erlebt oder sicher auch so. Es gibt Leute, die stört an uns die Nase. Und wir können sie noch so aufziehen. Aber die mögen uns einfach nicht. Es gibt Leute, die haben Mühe mit unserer Stimmlage. Da kannst du versuchen, die Stimme ein bisschen höher einstellen, ein bisschen tiefer einstellen. Die mögen uns immer noch nicht. Es gibt Leute, die regen sich auf an unserem Gang, den wir haben beim Laufen. Und du kannst dir Mühe geben, ein bisschen eleganter zu laufen. Aber sie mögen dich trotzdem nicht. Man kann gewissen Leuten entgegenkommen und zu lieb tun, was man will. Sie mögen einem einfach nicht. Kennt ihr das? Ich habe früher noch fast einen Handstand gemacht wegen dem. Jetzt bin ich ein bisschen gelassener geworden. Aber bei Jesus erleben wir als Christ, als gläubige Mütter und Väter, Annahme brutto. Und diese Annahme brutto, die können wir und dürfen wir auch unseren Kindern weitergeben. Und so können wir immer wieder unsere Kinder auch annehmen, mit ihren Schwächen. Können wir unsere Kinder immer wieder auch annehmen, mit dem, was uns Mühe macht, was uns so aufreiben tut, eben brutto. Ich habe kürzlich ein schönes Erlebnis gemacht. Ich hatte eine Trauung von einem Paar, wo sie in der Nähe von da kommt. Beide sind in einem feinen christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und während dem Fest ist mir so ein jüngerer Mann oder Post aufgefallen, ich schätze 16, 17. Ich habe ihn nicht gekannt, ich habe ihn angesprochen, habe gesagt, ich bin der Matthias, wie heisst du? Und wie hast du eine Verbindung zum Rutbach? Und dann sagt er zu mir, ich weiss den Namen nicht mehr, aber er sagt zu mir, bis vor 2 Wochen habe ich dürfen Fleckbub sein bei der Familie von der Brut. Und hat gestrahlt wie ein AKW dazu. Er hat gesagt, das war so eine schöne Zeit gewesen. Er hat ja nicht weiter mit ihm geredet. Ich weiss nicht, aus welchem Verhältnis er kommt. Aber das Strahlen ist mir vorgekommen, ich hat er Annahme brutto erlebt. In dieser Pflegfamilie. Und das ist etwas Schönes, wenn Kinder spüren, Vater und Mutter leben aus dieser tiefen Geborgenheit heraus, wo Jesus jedem Christ schenkt. Ich bin geliebt, nicht weil ich etwas Spezielles leiste, sondern ich bin geliebt und angenommen um der Liebe willen. Nicht weil ich liebenswert bin, sondern Gottes Liebe macht mich liebenswert. Und weil Jesus alles Trennende und Schlechte zahlt hat am Kreuz, darum bin ich bei Gott, dem Vater, durch Jesus brutto angenommen. Und darum, da können wir den Herzensboden vorbereiten. Wenn wir das einfach den Kindern weitergeben dürfen, Annahme brutto durch Jesus, so erfahren unsere Kinder in der Familie, dass sie wertvoll sind. Auch wenn vielleicht die Nasenform nicht ganz der Norm von heute entspricht oder vielleicht auch der Umfang vom Körper. Das ist ein enormer Druck, der heute auf Kinder lastet, dass man der Norm entspricht. Und wer in der Schule nicht der Norm vom Aussehen entspricht, der wird oft abgemacht. Aber so dürfen Kinder die Annahme brutto erleben, die haben, dass sie wertvoll sind. Und ich glaube, wenn man die Annahme brutto erlebt als Kind, ist man viel, viel weniger in Gefahr, die Annahme irgendwo anders zu suchen, in frühen, unreifen Partnerschaften. Wo schnell in einem Scherbenhaufen landet, wo man Verletzungen durch das ganze Leben noch mitträgt. Oder die Annahme sucht die frühen sexuellen Abenteuer, wo ebenfalls tiefe Verletzungen hinterlässt. Der Kinderannahme brutto durch Jesus weitergeben. So erleben Kinder schon in der Familie, wie Gott ist. Und wie man zum Beispiel echte Vergebung bekommen kann. Dürfen sagen. Wenn sie das bei den Eltern schon sehen, auch die Eltern brauchen die Vergebung. Letzten Sonntag ist es passiert, nach dem Gottesdienst, bei uns die heiße, dicke Luft gewesen. Und leider ist die Luft noch dicker geworden. Und dann hat leider der Vater völlig überreagiert. Die kennen das alle vielleicht auch. Nachher denken wir, oh wei, ist da der Heilige Geist da, der klar sagt, du, jetzt bist aber zu weit gegangen. Ja, und jetzt? Es gibt nur einen Weg, dass du dich als Vater bei deinem Kind entschuldigst. Es gibt nur einen Weg. Damit Vergebung wieder möglich ist, damit Versöhnung wieder möglich ist. Auch das gehört dazu. So lehren die Kinder Gott kennen. Wenn man die Annahme brutto durch Jesus weitergeht. Und auf dieser Basis können unsere Kinder auch lehren, dass Gehorsam, zuerst entdecken und dann lehren, dass Gehorsam Jesus gegenüber, Gehorsam seinen Gebot gegenüber sinnvoll ist und viel Segen bringt. Als unsere Kinder noch klein waren, haben wir ein Lied miteinander gesungen, ein Elternlied von der Esther Sekretär. Ich versuche euch 2 Strophen kurz vorzusingen. Ich bin kein guter Sänger, ich mich entschuldigen. Aber in diesem Lied heisst, dass man immer folgen sollte, ist doch dumm. Es wäre doch nett, könnte man machen, was man will, und die Grossen wären still. Ich weiss, als man das erste Mal vorgesungen hat, der Philemon, ein kleiner Knirps, der hat gelacht über alle Backen. Du musst keine Angst haben, Philemon, ich erzähle nicht zu viel, hat man gesagt, sonst muss das Mikrofon abschalten. Aber die letzte Strophe singe ich euch noch vorsingen, von diesem Lied, da sind tiefe Worte drin. Das heisst in der letzten Strophe, wenn wir gefolgt haben als Kind und wir dann erwachsen sind, siehst es, dass kein Kunststück ist, zu folgen dem Herr Jesus Christ. Haben wir die Botschaft begriffen von diesem Lied? Und das ist auch der Grund, warum Gott verlangt von uns Eltern, dass wir auch gehorsam verlangen von unseren Kindern, vor allem wenn sie noch klein sind. Nachher müssen wir auch lernen, loszulassen. Dass sie das einüben. Und deshalb steht in den Sprüchen vom Salomo, ja schon ein paar Mal erwähnt, der Vers in dieser Predigtreihe: Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er nicht davon, auch wenn er alt wird. Das sind Gottes Gedanken. Aber ich möchte noch weitergehen. Wie können wir den Herzensboden von unseren Kindern beackern und pflegen, dass der Samen vom Evangelium besser aufgeht? Haben wir noch etwas weiteres aufgeschrieben, indem wir unseren Kind herzhafte Hingabe an Jesus vorleben. Paulus erwähnt es da und sagt zu Timotheus, Vers 8, sei auch du bereit für das Evangelium zu leiden. Ach, das kann man doch dem Kind nicht zumuten. Wie ist das gemeint? Ich wage zu behaupten, aufgrund auch der Heiligen Schrift und von vielen Beobachtungen, die ich gemacht habe, all die Jahre, seit ich Pastor bin und schon vorher, es ist hilfreich für die geistliche Entwicklung von unseren Kindern, wenn sie an unseren Eltern sehen, dass das Reich Gottes uns wichtig ist. Wenn sie an ihren Eltern sehen, dass das Reich Gottes eine hohe Priorität hat. Wenn sie an den Eltern sehen, die Eltern sind bereit, sich etwas kosten zu lassen. Und das fängt schon dort an, wo wir Eltern mit unserem Termin, wie wir mit unserem Terminkalender umgehen. Sollte man da von Anfang vom Jahr schon ganz fixe Termine hinschreiben, die man für Jesus und sein Reich reserviert hat. Dann kommen noch andere Anfragen und Hundsverlochete, wo man auch noch gehen könnte. Und wir sagen, nein, ich habe einen anderen, wichtigen Termin. Das hinterlässt bei den Kindern tiefe Spuren. Wenn wir das als Eltern beherzigen, dass Jesus sei das Grundforderung an seine Jünger, trachte zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ich habe vorher gesagt, das hinterlässt tiefe Spuren. Warum? Weil Kinder dann auch den zweiten Teil real miterleben. Das ist nämlich eine Verheißung. Trachte zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und wenn wir das tun, werden unsere Eltern den Rest auch erleben. So wird euch alles andere zufallen. Ich habe mal einen langjährigen Missionar gefragt, der 11 Kinder hat, der sein ganzes Leben im Busch verbracht hat als Schreiner. Er hat noch nichts sparen können mit dem Lohn von einem Missionar und hat auch nichts können. Mit 11 Kindern kannst du auch nicht sparen. Und er hat ein Häuschen heute im Alter am Thunersee. Ich habe ihm gesagt, wie kommst du zu dem Häuschen? Er sagt, ist mir zugefallen. Und alle 11 Kinder, soviel ich weiß, sind ebenfalls auf dem Glaubensweg. Ist nicht immer so. Aber ich glaube, die haben etwas mitbekommen. Opfer bringen für Jesus fällt als Segen zurück. Ich weiß, es gibt auch Väter, ich muss das auch noch kurz erwähnen, ich weiß, es gibt Väter, die haben das übertrieben im Einsatz für das Reich Gottes. Und manchmal sind sie auch geflüchtet im Einsatz für das Reich Gottes von ihren Aufgaben in der eigenen Familie. Das gibt es. Aber ich glaube, heute sind wir eher, wenn ich so richtig einschätze, ein bisschen in der anderen Gefahr, dass ein bisschen das andere Extrem geht. In unserer multioptionalen Gesellschaft heisst manchmal der die Anforderung von Jesus, trachtet zuerst nach allen anderen Dingen. Und wenn du noch Zeit hast, und da haben wir ja nicht, wenn wir uns mit so vielen Sachen beschäftigen können, dann tu noch etwas fürs Reiche Gottes. Und ich sage euch, das hinterlässt auch Spuren bei unseren Kindern. Die Kinder sind sehr sensibel, die merken, was ist dem Vater, was ist der Mutter wirklich wichtig. Die merken sofort, dass ein Vater oft wichtiger ist bei irgendwelchen Hundsverlochten. Darf ich das Wort brauchen? Kennen Sie das überhaupt? Hundsverlochten. Dabei zu sein, anstatt für das Reich Gottes zu investieren. Das spüren unsere Kinder. Und die denken, ja, in dem Fall muss man ja das Evangelium nicht ernst nehmen. In dem Fall ist das Christentum ja nur so ein bisschen Religion und religiös muss ja jeder ein bisschen sein. Und so ist es schwierig, dass Kinder wirklich so Erneuerung erfahren durch Christus. Und ich mache nochmal ein Beispiel. Christen in der ganzen Welt sagen, Gebet ist wichtig. Es gibt sogar den Satz, das Beten ist das Atmen der Seele. Ich glaube, auch wir alle stimmen dem zu. Das Gebet ist das Atmen der Seele. Aber wenn jetzt unsere Kinder, ich brauche das Beispiel, uns Eltern beim Beten gar nie gesehen oder nie richtig sehen. Ich meine jetzt nicht Tischgebet, Ritual, Tischgebet oder Tischlieder, sondern richtig beten miteinander. Wenn Kinder miterleben, meine Eltern, die sind konsequent nie dabei bei irgendeiner Gebetszusammenkunft. Ja, was denken unsere Kinder? Die merken doch das. Die denken, ja, das Gebet ist scheinbar gleich nicht wichtig. Haben wir das verstanden? Ich möchte ein anderes Beispiel brauchen. Wir mit kleinen Kindern gehen spazieren und plötzlich kommt ein Schild. Stopp, nicht weiter, hier ist es lebensgefährlich. Und der Vater geht mit dem Kind trotzdem weiter. Was denkt ein Kind von dem Schild? Die denkt, ja, das stimmt ja wahrscheinlich nicht, was da steht. Und so ist es auch mit Glauben. Auch mit dem Glauben. Darum, die Hingabe, Jesus herzhaft vorleben. Damit unsere Kinder schon früh einen Eindruck bekommen. Beim Christsein geht es nicht primär um Befriedigung vom Egoismus, um das Lustprinzip, das macht nicht glücklich. Sondern dass sie schon früh lehren, beim Christentum oder beim Christsein geht es auch um Opfer bringen. An Zeit, an Geld, an Energie. Immer wieder neu. Und dann können sie nämlich eine wunderbare Erfahrung machen. Nämlich die Erfahrung, dass das wieder zurückfließt als Segen in ihr Leben. Dann können sie die Erfahrung schon als Kinder machen, Opfer bringen, natürlich angemessen, kindgerecht. Das bringt viel mehr Befriedigung als sonst etwas. Das ist eine höhere Qualität von Befriedigung. Ein Beispiel dazu. Ich habe 20 Jahre lang jedes Jahr ein Unti-Lager geleitet. Mit so 15-jährigen jungen Menschen. Und für das habe ich immer viele Mitarbeiter gebraucht, meistens Ehrenamtliche. Und ich habe gerne, weil es junge Frauen in den letzten Jahren waren, sind Lehrerinnen gehabt als Mitarbeiter, die in der Ausbildung sind oder schon ausgebildet sind. Und beim letzten Kurs, den ich hatte, ich mache mich noch gut erinnern, ich habe die Runde gemacht, weil überall abgelöscht ist, gegen 12 war es, da sehe ich im Hauptsaal inne, dass jemand am Boden hockt und im Saal, wie hier, und auf dem Stuhl den Laptop anhat und ist nur beleuchtet. Kelly, es war ganz dunkel, in dem Licht. Dann sehe ich eine von den Mitarbeiterinnen und sage zu ihr, Tamara, das war nicht unsere Tamara, eine 22-jährige Lehrerin, noch in der Ausbildung, und sage, was machst denn du noch da? Da sagt sie, ja weißt du, Matthias, das ist so etwas Schönes, das Wichtigste, junge Menschen zu unterrichten. Das ist viel schöner als Lesen und Schreiben und Geometrie, was ich sonst lehre. Sie hat sich völlig vergessen, ist im Boden gehockt. Sie hätte ein Licht machen oder auf dem Stuhl sitzen, den Laptop auf den Tisch legen und hat gestrahlt wie ein Maienkäfer. Und er hat dann gesagt, du, aber der Kurs geht noch 3 Wochen, du musst ihn 3 Wochen durchheben. Aber die hat etwas gespürt von dem. Opfer bringen für Jesus, da gibt eine Befriedigung, eine Qualität von Befriedigung, die man sonst gar nicht kann erleben. Und darum möchte ich auch Eltern, uns Eltern ermutigen, da auch zu investieren. Opfer bringen für Jesus im angemessenen Rahmen ist zumutbar für unsere Kinder. Ich habe das über Jahre beobachtet, weil es mich auch interessiert hat. Für meine Familie, Eltern, die da investieren, deren ihre Kinder wird eher gläubig als bei Eltern, wo das keine Priorität ist. Das ist meine Erfahrung und Beobachtung durch das Band. Und jetzt komme ich noch zum Letzten, zum Besten, was man tun könnte, damit Jesus die geistliche Erneuerung bewirken kann. Indem wir ganz einfach in der Fürbitte für unsere Kinder dranbleiben. Paulus sagt so schön im Timotheus, und bestimmt hat das auch die Mutter vom Timotheus gemacht und Großmutter. Jedes Mal, wenn ich denke, wenn ich bete, denke ich auch an dich. Und sie redet von Tag und Nacht, dass er das tut. Wenn Kinder noch klein sind, das haben wir vielleicht auch erlebt, dann ist es ganz leicht, da können wir viel mit ihnen über Gott reden. Wenn es dann grösser wird, ist es manchmal ein bisschen schwieriger, weil dann noch andere Einflüsse mit reinspielen. Und gerade wenn vielleicht das Reden über Jesus und über Gott bei unseren Kindern ein bisschen schwieriger ist, ist es umgekehrt hilfreich, dass man dann spätestens dann nicht nur mit den Kindern über Jesus redet, sondern mit Jesus viel über unsere Kinder redet. Und das wirkt. Da wollen wir uns ermutigen lassen. Mich hat das oft entlastet. Auch in meiner Familie, wo ich manchmal als Vater gemerkt habe, der Draht zu meinen Kindern ist vielleicht im Moment nicht gerade so da, wenn so die aufregenden Teenager-Jahre angesagt sind. Und mich hat das oft so entlastet, wo ich durfte sagen innerlich, danke Jesus, du hast tausend Möglichkeiten, um das Herz von unseren Kindern zu erreichen. Auch wenn das im Moment von mir vielleicht weniger möglich ist. Und wir haben es oft erlebt, wie Jesus dann plötzlich etwas in den Herzen der Kinder bewegt hat. Eine Änderung von einer Einstellung, wo wir vorher am Anschlag waren. Und das hat mich so ermutigt. Ich habe seit Jahren mache ich konsequent angewöhnt. Ich tue zweimal mindestens für meine Kinder pro Tag namentlich beten. Wenn möglich auch einmal mit der Monika, weil das doppelte Gebet zählt ja noch mehr, lesen wir in der Bibel. Und dann beten wir nicht nur, dass sie gelingen haben in der Schule, in der Ausbildung, das natürlich auch, aber vor allem beten wir darum, dass sie im Glauben wachsen können. Das ist unser Anliegen. Ich glaube, es lohnt sich. Ich möchte ermutigen. Der Rudi hat uns am letzten Dienstag in der Gebetsabend so ermutigt mit dem Vers aus dem Jakobusbrief, was heisst, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und so dürfen wir alle mithelfen, den Herzensboden von unseren Kindern vorzubereiten, damit der Samen vom Evangelium aufgehen kann. Wir dürfen das tun als Mutter, wir dürfen es tun als Grossmutter, du darfst es tun als Tante, als Onkel, als Götti und Gott. Das ist ein riesen Privileg. Wir dürfen Handlanger sein vom lebendigen Gott. Ich werde euch als Letztes zurufen, die Saat, die wir hier säen, die ist nicht vergeblich. Amen. Darf ich noch beten, bevor dann noch ein, zwei, drei Lieder miteinander singen? Danke, Jesus, dass wir bei dir Annahme brutto dürfen erleben, und zwar jeden Tag. Weil Gott, der Vater, uns schon gewählt hat vor Grundlegung dieser Welt, dass wir deine Kinder sein sollen. Weil du, Jesus, alles weggeräumt hast, was an Trennen zwischen uns und dem Vater gestanden ist. Danke, dass wir das kostbare Evangelium weitergeben dürfen, damit unsere Kinder bereit sind, auch dir nachzufolgen. Und hilf uns Eltern und allen, die mit Kindern zu tun haben, dass wir den Herzensboden von unseren Kindern gut vorbereiten können. Gib uns Weisheit. Gib uns Kraft. Wir brauchen das, Jesus. Und bitte, tue du das Werk von der Erneuerung bei unseren schon erwachsenen Kindern, immer wieder neu. Bei diesen Kindern, die im Moment der Unti besuchen, in unserer Gemeinde. Tue das Werk von der Erneuerung bei unseren Sonntagsschulkindern. Tue es auch bei den ganz kleinen Kindern, dass sie schon früh merken, dass du einen guten Plan hast für ihr Leben. Wir bitten dich jetzt aber auch für die Eltern in unserer Gemeinde, die Schwachen, die Gebrechlichen. Stärk du in den nächsten Wochen ihren Glauben. Stärk